willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Markéta Maurová. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík wird entgegen seiner gestrigen Ankündigung doch nicht zurücktreten. Am Freitag gab er gemeinsam mit Premier Wladimír Špidla bekannt, dass er weiterhin im Amt bleibt. Tvrdík soll innerhalb von 3 Monaten ein neues Konzept für die Reform der tschechischen Streitkräfte vorbereiten, zu deren Realisierung Mittel in Höhe von 1,9% des Bruttoinlandsproduktes benötigt werden. Weiter informierte Tvrdík, er wolle auf sein Abgeordnetenmandat verzichten. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus reist heute nach St. Petersburg, wo im Rahmen der 300-Jahr-Feier der Stadt ein Russland-EU-Gipfel stattfinden wird. Auf Einladung des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin nehmen neben Vertretern der EU-Mitgliedstaaten auch Vertreter der 10 Beitrittsländer daran teil. Die Schulgewerkschaften haben heute Streikbereitschaft ausgerufen. Damit reagieren sie auf erfolglose Verhandlungen, die sie mit dem Kabinett über die Einführung neuer Tariflöhne führten. Die Gewerkschafter sind mit den Regierungsvorschlägen unzufrieden, da diese ihrer Meinung nach eine entsprechende Lohnsteigerung im Schulwesen nicht garantieren würden. Die Schulgewerkschaften beginnen sich darauf vorzubereiten, dass sie am 1. September die Schulen nicht öffnen. Darüber informierte der Chef der Schulgewerkschaften František Dobší heute die Nachrichtenagentur ČTK. Eine Geldstrafe in Höhe bis zu 1,5 Million Kronen, ca. 17.000 Euro, droht dem Vorsitzenden der UN-Vollversammlung Jan Kavan, wenn nachgewiesen wird, dass er als tschechischer Außenminister mit geheimen Dokumenten nicht richtig umgegangen ist. Die Summe müsste Kavan der nationalen Sicherheitsbehörde NBU bezahlen, die gegen ihn ein Verwaltungsverfahren eingeleitet hat. Kavan unterzeichnete noch als Außenminister eine Erklärung, in der er behauptete, er habe an die 400 geheime Dokumente beseitigen lassen. 2 Drittel dieser Dokumente wurden jedoch nun im Auswärtigen Amt gefunden. Deswegen wurden Zweifel laut, ob die übrigen nicht gefundenen Geheimakten wirklich vernichtet wurden oder ob sie in unbefugte Hände gerieten. Zum Ende seines 2-tägigen Besuchs in Tschechien trifft der Präsident des Europaparlaments Pat Cox heute in der nordmährischen Industriestadt Ostrava-Ostrau mit Politikern und Bürgern zusammen. Hauptziel des Tschechien-Besuches von Cox war es, 2 Wochen vor dem tschechischen EU-Referendum für den EU-Beitritt zu werben. Die tschechischen Euroskeptiker haben im Rahmen ihrer Kampagne gegen den EU-Beitritt Tschechiens einen Sammelband mit dem Namen Nein, 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 die einzige positive Wahl herausgegeben. Man wolle die Bürger überzeugen, dass Nein eine völlig legitime Wahl sei und man sich dafür nicht schämen müsse, sagte der Vorsitzende der nichtparlamentarischen Partei Die Tschechische Rechte, Michal Simkanić. Als Autoren haben sich an dem Sammelband unter anderem der Direktor der Nationalgalerie Milan Klinčák, der Abgeordnete von der Demokratischen Bürgerpartei ODS Martin Schimann und der Philosoph Benjamin Kuras beteiligt. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
Die Kampagne vor dem Mitte Juni stattfindenden Referendum zum EU-Beitritt Tschechiens ist in ihr Finale getreten und mit ihr auch die kontroverse Diskussion zwischen den Koalitions- und Oppositionsparteien. Das nordböhmische Ústí nad Labem und das sächsische Chemnitz knüpfen an die Tradition ihrer Partnerschaft aus der Vorwendezeit an und wollen ihr aufgrund eines neu unterzeichneten Vertrages auch neuen Inhalt verleihen. Außer diesen beiden Themen wollen wir, liebe Freunde, über 2 Ereignisse im Kulturbereich informieren. Und wie immer am Freitag steht auch eine neue Folge unseres Tschechisch-Kurses auf dem Programm. Dem Tagesecho schließt sich noch die Sendereihe im Spiegel der Medien an. Dieser Tage weilte der Präsident des Europäischen Parlaments, Pat Cox, in der Tschechischen Republik. Das Datum des Besuchs war keinesfalls zufällig gewählt. Cox kam, um die tschechische EU-Kampagne zu unterstützen. Dagmar Kebelová berichtet.
Der Chef des Europäischen Parlaments nahm am Donnerstag an einer Debatte im tschechischen Parlament über die Europäische Union teil. Keine Überraschung brachten die Reden der Sozialdemokraten und der Bürgerdemokraten. Der Chef der Kommunisten Miroslav Grebeniček, dessen Partei als einzige die Wähler aufgefordert hat, im EU-Referendum gegen den Beitritt zu stimmen, wurde nach einer halben Stunde von Parlamentschef Lubomír Zaorálek unterbrochen und verließ dann den Saal. Dass sich die Abgeordneten nicht einstimmig für die Union aussprachen, störte Petkoks offensichtlich nicht. Eine Empfehlung gab er den Abgeordneten dennoch. Es sei wichtig, sich klar zu positionieren, ein klares Ja oder Nein zu sagen. Zum EU-Referendum selbst sagte er:
I believe this is an important defining moment in the life of the nation. I do not contemplate a negative result.
Ich glaube, dass es sich um einen wichtigen, entscheidenden Moment im Leben eines Volkes handelt. Ich rechne nicht mit einem negativen Ergebnis, aber es ist die Entscheidung der Bürger dieses Landes.
In Tschechien läuft weiterhin eine massive EU-Kampagne. Am Freitag begann eine neue Etappe, in der die Menschen an das Referendum erinnert werden sollen, damit sie nicht vergessen, daran teilzunehmen. Das Hauptmotiv ist hier ein Tuch, das als EU-Flagge gestaltet ist, zu einem Knoten zusammengebunden, der das Nicht-Vergessen symbolisieren soll. Erste positive Ergebnisse zu der laufenden Kampagne des Außenministeriums wurden laut ihrer Leiterin Jara Namcová bereits registriert. An die 60% der Bürger hätten die Kampagne wahrgenommen und die Hälfte von ihnen empfinde sie als gelungen. Kritisiert haben sie allerdings in den letzten Tagen vor allem die oppositionelle ODS sowie auch der tschechische Präsident Václav Klaus. Sie kreiden der Kampagne an, dass sie den Bürgern wenig Informationen bringe und dass sie naiv und dumm sei. Schließen wir mit einem Kommentar des Politologen Jiří Pehe aus der Freitagausgabe der Tageszeitung Mladá fronta Dnes, Zitat: Politiker haben 3 Wochen vor dem Referendum nicht zu klagen, dass in Tschechien keine tiefgreifende Diskussion über die Europäische Union stattfindet. Sie hatten einige Jahre Zeit, um diese zu führen. Das haben sie jedoch nicht getan.
Am Mittwoch haben die nordböhmische Kreisstadt Ústí nad Labem beim Aussicht an der Elbe und die sächsische Industriestadt Chemnitz ihren noch aus dem Jahr 1970 datierten Partnerschaftsvertrag erneuert. Während der Vertragsunterzeichnung sprach der Chemnitzer Bürgermeister Peter Seifert unter anderem davon, dass seine Stadt mit Ústí eine der intensivsten Partnerschaften führe, die sie mit insgesamt 12 Orten habe. Sein Gegenüber, der Aussiger Bürgermeister Peter Gandalovic, hob wiederum hervor, dass die bereits aus der sozialistischen Zeitepoche existierenden Beziehungen, als Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt hieß, nunmehr auf eine neue Stufe gehoben würden. Um welche Unterschiede es sich dabei gegenüber dem früheren Vertrag handelt, dazu sagte der Pressesprecher des Aussiger Rathauses Milan Knotek in einem Telefonat mit Radio Prag.
Tak ta nová úmluva hovoří o tom, že zastupitelstva měst vytvoří příznivé rámcové podmínky pro spolupráci.
Also das neue Abkommen spricht davon, dass die Vertretungen beider Städte günstige Bedingungen schaffen für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Soziales, Wissenschaft, Schulwesen, Wirtschaft, Umwelt, Krisenmanagement, Gesundheit, Kultur und Sport. Für jeden Bereich sollte eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die dann als eine Art Exekutivorgan fungiert. Selbstverständlich gibt es Unterschiede zu früher, denn die bisherige Zusammenarbeit sozialistischen Typs im Sinne freundschaftlicher Beziehungen wird abgelöst durch eine auf demokratischen Prinzipien basierende Zusammenarbeit.
Welche konkrete Formen diese Zusammenarbeit dabei in Zukunft annehmen wird, das erfuhr Lothar Martin in einem Gespräch mit Rainer Gelhaar, dem Leiter der Protokollabteilung am Chemnitzer Rathaus.
Ja, wir haben zum Beispiel in Arbeit oder in Beantragung dieses grenzüberschreitende Enlargenet-Projekt, wo besonders wir mit Ústí zusammen in den Arbeitsgruppen Wirtschaft und Tourismus arbeiten, wo wir uns sehr viel versprechen, was auch beiden Städten gut tun wird.
Gibt es dann auch Austausch von Geschäftspartnerschaften oder von Schulen? Kann man da konkrete Beispiele nennen?
Ja, wir haben bei den Gesprächen in Ústí auch ganz konkret über wichtige Erfahrungsaustausche gesprochen, was der Stadt Ústí, aber auch Chemnitz nützt. Und da hat man sich in erster Linie für die zukünftige Zeit vereinbart, dass sich die Leute der Stadtentwicklung treffen, dass es notwendig ist, dass die Universitäten enger zusammenarbeiten. Man wünscht sich Deutschdozenten unserer Universität in Ústí. Wir wollen helfen bei der ganzen Stadtentwicklung, da sich ja besonders in Chemnitz in den letzten Jahren sehr viel getan hat, unsere Erfahrung auch nach Usti tragen. Es gibt Interesse auch, die Wohnungsgesellschaften zusammenzubringen, um Erfahrungen des Wohnungsbaus von städtischen Betrieben auszutauschen und natürlich auch der Katastrophenschutz. Zurückführend auf das letzte Hochwasser gibt es auch dort Interesse, dass sich die Leute des Katastrophenschutzes austauschen.
Zu einer Feier lädt das kleine Dorf Jabkenice in Mittelböhmen an diesem Samstag ein, in dem der tschechische Komponist Bedřich Smetana seinen Lebensabend verbracht hat. Was dort gefeiert wird, das erfahren Sie aus dem folgenden Gespräch, das Markéta Maurová mit der Direktorin des Bedřich Smetana Museums in Prag, Frau Dr. Olga Mojžišová, geführt hat.
Nach vielen Jahren wird wieder das Forsthaus in Jabkenice eröffnet. Das Bedřich Smetana Museum in Prag hat eine neue Ausstellung vorbereitet. Was erwartet hier die Besucher, die nach Jabkenice kommen?
Die Jabkenice-Ausstellung ist den letzten Jahren des Smetanas Lebens gewidmet. Er lebte hier seit dem Jahre 1875 bis seinem Tod mit der ganzen Familie. In der Familie seiner ältesten Tochter Sophie Schwarz.
Und was brachte ihn nach Jabkenice? Warum ist er aus Prag gezogen?
Seine Tochter wurde hier geheiratet mit dem Förster Josef Schwarz und sie lebten hier. Also das war die einzige Möglichkeit für Smetana und seine Familie, da er taub war und war ohne feste Existenz. Also sie wohnten hier bei der Schwarz-Familie.
Wie sah das Leben Bedřich Smetanas hier aus? Hat er weiter komponiert? Hat er weiter gearbeitet?
Es war sein großes Glück, dass er konnte weiter komponieren. Hier in Jabkenice entstanden die meisten seiner wichtigsten Werke.
Wenn wir uns hier umsehen, was kann man hier finden?
Der Kern dieser Ausstellung sind zwei Zimmer, die wie in der Zeit Smetanas Leben ausgerichtet sind. Das ist sein Werkraum und Familiensalon. Und die Ausstellung, das ist das Leben der ganzen Familie in Jabkenice und die Kontakte Smetanas mit Mladá Boleslav oder Jungbunzlau Kreis. Und der zweite Teil der Ausstellung, das ist Smetanas Schaffen dieser Zeit und die Aufführungen seiner Werke in Konzerten, in Theater und Ausgaben seiner Werke bei uns und im Ausland.
Im Familiensalon sieht man auch ein Klavier. Ist es ein Instrument, auf dem vielleicht auch Smetana selbst gespielt hatte?
Ja, das ist ein Klavier. Das Klavier stammt aus seiner Musikschule aus Prag und er widmete das Klavier seiner Tochter. Und mit ihr kam das Instrument in Jabkenice und bei ihm Smetana spielte und komponierte hier.
Und nun besuchen wir gemeinsam das Weltfestival der Roma, das in Prag seit Montag dieser Woche stattfindet und am Freitag beendet wird. Es heißt Camoro. Eine der zahlreichen Gruppen, die daran teilnehmen, ist die Gruppe Igitanus, auf Deutsch Zigeuner. Der Bandleader und Gitarrist Lulo Reinhardt sagte uns, wann und wo die Gruppe gegründet wurde.
Stand 1991 in Koblenz. Davor hatten wir, ich, mein Vater und mein Cousin, gespielt in Mike Reinhardt Sextett. Mike Reinhardt Sextett ist eine Band, die typisch Zigeuner-Swing spielt und die heute noch besteht und lange Jahre sehr berühmt gewesen ist, von den 70ern bis den 90ern. Aber wir wollten unbedingt was Neues machen und zu singen in unserer Sprache macht sehr viel Spaß.
Lulo Reinhardt komponiert die Musik, Texte in Romanessprache schreiben sein Vater und sein Cousin. Und was denkt er von so einem Festival wie Camoro, auf dem sich Roma-Künstler aus der ganzen Welt treffen?
Saal fasziniert. Ich spiele mein ganzes Leben lang auf Zigeunerfestivals in Spanien. In Deutschland haben wir sehr viel Zigeunerfestival. Und da ist das Schöne, dass Zigeuner von der ganzen Welt zusammenkommen, sich wieder treffen, miteinander reden. Das ist sehr wichtig, weil das geht verloren manchmal. Ne? Wir sind Brüder. Deswegen habe ich gesagt eben zu den Zigeunern, wir sind eine Familie.
Soweit Lulu Reinhardt. Hören Sie jetzt einen Live-Mitschnitt aus dem Konzert, die Gruppe Itamons in Prag gab. Angekündigt steht unser Tschechischkurs auf dem Programm.
Die Vögel zwitschern, es ist Frühling, Musik liegt in der Luft und diese soll Thema des heutigen Sprachkurses sein. Etwas ungewöhnlich ist das tschechische Wort für Musik. In so gut wie allen europäischen Sprachen klingt der lateinische Ursprung des Wortes durch, nur die Tschechen machen eine Ausnahme.
Hudba.
So heißt Musik auf Tschechisch.
Hudba.
Ungewöhnlich sind auch die Ursprünge dieses Wortes. Im Altslawischen benutzte man den Ausdruck
Hudu
für das Spiel auf einer Geige und von diesem Fiedeln
Hudu
oder auch
Houski
leitete sich das dann allgemeine Wort für Musik ab.
Hudba.
Den gleichen Ursprung hat auch das heutige Wort für Geige.
Housle.
Von
Hudba.
Musik wiederum leiten sich alle anderen musikalischen Wörter ab.
Hudební
ist musikalisch.
Hudební.
Und ein Musiker bzw. Musikant ist ein
Hudebník.
Eine Musikerin eine
Hudebnice.
Ein Musikinstrument ist ein
Hudební nástroj.
Das Wort
nástroj
bedeutet übrigens allgemein Werkzeug. Im Groben unterteilen sich die
nástroje
Instrumente in zwei Klassen in
smyčcové nástroje,
Streichinstrumente und
dechové nástroje,
Blasinstrumente. Die
smyčcové nástroje,
Streichinstrumente heißen so, da man einen
smyčec,
Boden,
smyčec
zum Spielen braucht. Die
dechové nástroje,
Blasinstrumente erhielten ihre Bezeichnung deswegen, weil man
dech,
Atem,
dech
braucht, um sie zu spielen. Als
dechová hudba
bezeichnet man in Tschechien Blasmusik. Diese wird von einer
Dechovka,
Blasmusikkapelle,
Dechovka
gespielt. Ein Komponist ist ein
Skladatel.
Und dieser
Skladatel,
Komponist,
skládá hudbu,
stellt Musik zusammen, sprich komponiert. Ein
Skladatel,
Komponist, ist also wortwörtlich jemand, der Töne zusammensetzt und daraus entsteht eine
Skladba,
Komposition.
Skladba.
Neben der
klassická hudba,
klassischen Musik,
klassická hudba
und der
dechová hudba,
Blasmusik,
dechová hudba,
gibt es natürlich noch die
populární hudba,
die populäre Musik mit all ihren
Schlagry,
Schlagern,
Schlagry.
Das wär's auch schon für heute.
Příjemný poslech,
angenehmes Zuhören wünschen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Das war unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es gleich weiter mit einer neuen Ausgabe im Spiegel der Medien mit und von Robert Schuster und Silja Schultheiß.
Liebe Hörerinnen und Hörer, so wie am Ende jeder Woche, haben wir auch diesmal versucht, für Sie das Wichtigste zusammenzufassen, womit sich die tschechischen Medien in ihren Kommentaren während der vergangenen Woche beschäftigt haben. In genau zwei Wochen werden die tschechischen Wählerinnen und Wähler in einer Volksabstimmung über den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union entscheiden können. Den letzten Medienrückblick im Monat Mai mit etwas anderem als Europa bzw. dem nahenden Referendum beginnen zu wollen, käme vielleicht auf den ersten Blick einer Fahrlässigkeit gleich. Dennoch gehen wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, aber dieses Wagnis ein und anhand eines konkreten Beispiels zu zeigen, dass Tschechiens politische Klasse noch nicht ganz den Bezug zum wahren Leben verloren hat. Vor etwa einem Monat verkündeten die heimischen Medien groß, dass Präsident Václav Klaus, immerhin erst seit Anfang März Hause auf der Prager Burg und somit immer noch relativ neu im Amt, erstmals von seinem Recht Gebrauch machte und gegen ein bereits beschlossenes Gesetz sein Veto einlegte. Wer jedoch gedacht hätte, der rechtsliberale Politiker Klaus hätte eines der Schlüsselvorhaben der amtierenden Mitte-Links-Regierung zu stoppen versucht, irrte gewaltig. Anlass der ersten Kraftprobe zwischen Präsident und der Regierungsmehrheit im Parlament Steuerbegünstigungen gewährt hätte. Offiziell sollte dadurch jenen Zoos geholfen werden, die vom Hochwasser des letzten Sommers besonders stark betroffen wurden. Da aber ausschließlich der Prager Zoo von den Fluten in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde an den Gesetzgebern Kritik laut, sie wollten sich mit dieser Anlassgesetzgebung vor der tierverliebten Öffentlichkeit in ein besseres Bild drücken. Obwohl das Präsidentenveto letztendlich von den Abgeordneten klar überstimmt wurde und das Gesetz somit in Kraft treten wird, hat etwa der Chefkommentator der Mladá Fronta Dnes, Martin Komárek, das Vorgehen des Präsidenten in dieser Angelegenheit gelobt. Sein Kommentar trägt den Titel »Klaus und die Menagerien«.
Auch wenn Klaus jetzt vielen als Unmensch oder eher als Untier vorkommen muss, hatte er völlig recht, mittels Spezialgesetzen zu versuchen, spezifischen Einrichtungen Steuererleichterungen zu gewähren, ist falsch. Das ohnehin schon an schlechten und dummen Gesetzen nicht gerade arme Rechtssystem des Landes wäre somit wieder um eine ähnliche Rechtsnorm reicher. Auch wenn Klaus letztendlich verloren hat und überstimmt wurde, ist es ihm dennoch hoch anzurechnen, dass er sich dagegen stemmte. Als er nämlich noch selber Regierungschef und später Parlamentspräsident war, war auch er an der Verabschiedung einiger dieser schlechten und unlogischen Gesetze mitbeteiligt. Jetzt kämpft er dagegen an.
Aber nun, wie bereits eingangs kurz angekündigt, zu jenem Thema, das in diesen Tagen die öffentliche Debatte in den tschechischen Medien, wenn nicht dominiert, so doch maßgeblich prägt. Im Großen und Ganzen lässt sich dabei feststellen, dass die tschechischen Medien fast ausnahmslos den EU-Beitritt Tschechiens unterstützen und die Redaktionskommentare somit mehr oder weniger dieser Linie entsprechen. Wenn man also in diesen Tagen im Punkto EU-Mitgliedschaft kritischere oder differenziertere Meinungen vernehmen, so muss man, etwa in den Zeitungen, schon zu den Gastkommentaren greifen. Stellvertretend dafür wollen wir Ihnen nun einige Passagen aus einem Kommentar von Martin Weiß präsentieren, der vergangene Woche in der Tageszeitung Lidové Noviny erschienen ist. In seinem Beitrag mit dem Titel »Wir sagen ja, na und?« setzt sich der Autor kritisch mit der offiziellen Werbekampagne der Regierung auseinander, an der er vor allem die Objektivität vermisst. Zitat:
Mit dem näherrückenden Referendum über den Beitritt zur Europäischen Union sollte sich eigentlich hierzulande die freudige Aufregung ihrem Höhepunkt nähern. Schließlich geht es um die Erfüllung eines beliebten Slogans aus der Wendezeit, nämlich jenes von der Rückkehr nach Europa. Zusätzlich wird es die erste Volksabstimmung in Tschechien überhaupt sein, also etwas, wonach sich die Tschechen angeblich schon lange gesehnt haben. Dennoch scheint die Politiker der Regierungsparteien gegenwärtig nur eine Sorge zu beschäftigen, nämlich, dass die Leute meinen könnten, es sei schon alles entschieden und zu Hause bleiben könnten.
Über diese weit verbreitete Meinung sollte man sich nicht wundern, Martin Weiß in seinem Kommentar weiter, denn normalerweise werden den Stimmberechtigten bei Referenden zwei oder mehrere gleichwertige Möglichkeiten zur Auswahl gegeben. Das sei jedoch laut Weiß in der Frage des tschechischen EU-Beitritts faktisch nicht gewährleistet, da die Regierung schon vorher alle Weichen in Richtung Mitgliedschaft gelegt hat und kommt dann abschließend zum Schluss.
Bei den Lockrufen, die wir in diesen Tagen von Seiten der Europäischen Union vernehmen, ist auch von einer erhöhten demokratischen Qualität innerhalb der Union die Rede. Jene Abstimmung, die uns jedoch den Weg in die Union ebnen soll, weist jedoch in puncto Demokratiequalität in eine völlig andere Richtung, nämlich in die Zeiten vor der Wende. Wenn uns die Politiker stattdessen gesagt hätten, zur Mitgliedschaft in der Union gibt es keine Alternative und sie steht deshalb nicht zur Abstimmung, vielleicht später einmal, wenn über die europäische Verfassung entschieden wird, dann wäre das zwar gegenüber den Wählern hart, aber weitaus redlicher.
Soweit die Meinung von Martin Weiß in der Tageszeitung Lidové Noviny. Musik Einige Kommentatoren in den tschechischen Zeitungen befassen sich schon seit längerem mit der Haltung der beiden Oppositionsparteien, also der Rechtsliberalen von der ODS und der Kommunisten zum EU-Beitritt. Dabei wird fast einhellig die Ansicht geäußert, dass sich beide Parteien in einem Dilemma befinden würden. Auf der einen Seite befiehlt ihnen die Oppositionsrolle nämlich, die Regierung für alles zu kritisieren, auf der anderen Seite jedoch wollen sich die beiden Parteien auch in der Europafrage alle Möglichkeiten offen lassen und nicht gänzlich alle Brücken zu den klar auf Pro-EU-Linie liegenden drei Regierungsparteien abbrechen. Diese Taktik der Rechtsliberalen und der Kommunisten nahm etwa der Politikwissenschaftler Jiří Pehe als Anlass für einen Gastkommentar, der vergangene Woche in der linksliberalen Tageszeitung Pravo erschienen ist. Der Kommentar trägt den Titel »Ein weiches Ja und ein weiches Nein sind ein und dasselbe«. Zitat:
Die Bürgerdemokraten und die Kommunisten unterstützen beide ein wenig den tschechischen EU-Beitritt, genauso wie sie ihn auch ein wenig ablehnen. Für die Kommunisten ist die Europäische Union ein Symbol des grenzüberschreitend agierenden Kapitals, für die Rechtsliberalen wiederum das Symbol schlechthin für einen grenzüberschreitend wirkenden Sozialismus. Beide Sichtweisen sind falsch und beide Parteien wissen das auch. Deshalb sind auch die Wahlaufrufe der ODS und der Kommunisten an die eigenen Anhänger schizophren. Beide setzen dabei bewusst auf die nationale Karte und meinen der wachsenden Globalisierung der Welt mit einer Einbunkerung hinter nationale Mauern trotzen zu können.
Soweit die Meinung von Jiří Pehe, erschienen in der Tageszeitung Pravo, und soweit auch unser heutiger Medienspiegel mit Robert Schuster und Silja Schultheiß. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13.